gibt andere Worte, die an mich herangetragen werden. Ich sage das jetzt mal so höflich im Netz. Die sind beinhart und die Leute zeige ich alle an. Schluss mit der Naivität. Es gibt Despoten auf dieser Erde, die betreiben mit uns Handel, um uns am anderen Ende aufzufüttern. Die größte Gefahr, die ich sehe, und darauf spekuliert auch Putin, dass irgendwann die Wahrnehmung Ukraine-Krieg, dass das abschlafft.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Macht-Was-Podcast. Heute, ja, es gibt Leute, die sagen, irgendwie aus der Zentrale der Macht, aber so richtig Zentrale der Macht ist nicht, weil wir sind nur in Anführungsstrichen im Bundestag und nicht im Kanzleramt. Aber vielleicht die Frau, die neben mir sitzt, vielleicht sitzt sie ja irgendwann mal.
You never know. Sehr unwahrscheinlich.
Ja, sie grätscht auch direkt rein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass vor den Türen des Bundestags hier nicht sozusagen viele weinende Menschen rumlaufen und die Flaggen auf Halbmast stehen, weil ich gestern lesen musste, meine Gästin, habe ich gerade gehört, sagen sie im anderen Podcast auch, dass das kommt irgendwann, dass man das so formuliert, das mache ich jetzt gleich
mal. Ich habe sowas nie gesagt, ich würde nie Gästin sagen, aber ich verstehe, was Sie meinen.
Heute bei mir zu Gast Marie-Agnes Strack-Zimmermann und ich bin gespannt, ob sie gleich erzählt, ob sie wirklich auf dem Sprung nach Europa ist. Im Fußball ist das ja eine sehr positive Metapher, in der Politik weiß ich nicht so genau, oder ob sie weiterhin hier in Berlin ihr Wesen treibt, sozusagen. Ja, Frau Strack-Zimmermann, bevor wir Sie vorstellen, kurze Antwort. Gehen Sie nach Berlin, nach Brüssel oder bleiben Sie hier?
Also ich bin auf alle Fälle bis Sommer nächsten Jahres hier, sprich bis 2024. Und ob ich dann wirklich nach Brüssel gehe, entscheiden die Parteimitglieder der Freien Demokraten. Und das im Januar zum Europaparteitag.
Und die Wählerinnen und Wähler wahrscheinlich auch.
Das hilft auch in der Regel, genau. Aber ob man überhaupt auf dem Sprung ist, also der Sprung entscheidet die Partei, ob man dann dort ankommt, wo man hinspringen will, entscheiden die Wählerinnen und Wähler im Juni 2024 bei der Europawahl.
Ich wollte auf das Thema Kompetenzfelder kommen und den Wechsel dieser Kompetenzfelder. Rein, ich sag mal, politisch, karrieretechnisch gesprochen, würde man ja sagen, Mensch, dieser starke Fokus auf den Verteidigungsausschuss und dort dann auch die Vorsitzende zu werden, das war zu dem Zeitpunkt, als sie es geworden sind, gab es ja den Krieg in der Ukraine nicht in der Form, wie es ihn heute gibt.
Er lag in der Luft, aber er war noch nicht geschehen.
Das war ja so ein Stück weit auch, ich würde fast sagen, ein bisschen auch ein Karriereschub für sie. Ob gewollt oder ungewollt, ist, glaube ich, die Frage stellt sich ja hier gar nicht. Aber damit sind sie so quasi in die Mitte des Geschehens katapultiert worden, nachdem sie den Job erst ein paar Monate gemacht haben. Jetzt frage ich mich,
8 Wochen.
Wenn sie vorher sich damit beschäftigt haben, keine Ahnung, wie werden Straßen finanziert in Kommunen, wie funktioniert das mit der Gewerbesteuer, welche Krankenhäuserstruktur braucht man, all so ein, in Anführungsstrichen, Kram. Das ist ja was ganz anderes, als jetzt draufzuschauen und zu sagen, schicken wir jetzt einfach einen Panzer, schicken wir eigentlich einen Panzer in die Ukraine, ja oder nein? Und wie funktioniert das jetzt eigentlich
mit der Bundeswehr? Nein, also wenn ich das erlauben darf, sagen Sie, bringen jetzt 2 Dinge durcheinander. Die Mitglieder des Bundestages sitzen in Ausschüssen und durchaus auch in 2 Ausschüssen. Oder auch stellvertretend. Ich bin zum Beispiel auch stellvertretend im Innenausschuss. Je kleiner die Fraktion, je mehr müssen auch die Abgeordneten Ausschüsse besetzen. Das hat mit der Größe der Fraktion was zu tun. Ich bin vom ersten Tag an, als ich hier reingewählt wurde, in den Verteidigungsausschuss. Das wollte ich immer machen, das sage ich gleich was dazu. Und war parallel noch in diesem besagten Bauausschuss, weil ich auch Sprecherin für Kommunalpolitik war. Das war einfach aus der Situation heraus, dass das ein Thema war. Sie müssen sich vorstellen, hier werden viele Gesetze gemacht, die kommunalpolitisch von hoher Relevanz sind. Und dass man jemand hat, der diese Kommunalpolitik so wie ich inhaliert habe. Gleichzeitig war ich Sprecherin für Verteidigung. Das habe ich 4 Jahre parallel gemacht, habe aber schon im Laufe der 4 Jahre gemerkt, dass ich das so nicht stemmen kann. Weil die Ausschüsse laufen parallel, dann rennen sie immer hin und her. Das heißt, dass ich dann sehr schnell gesagt habe, nächste Legislatur gebe ich das Bauen ab. Das macht jetzt meine Kollegin Sandra Weser, auch als Vorsitzende. Also das ist vorbei. In diesen 4 Jahren habe ich aber primär Verteidigungspolitik gemacht. Und nach der Bundestagswahl werden dann Koalitionen gebildet und dann haben die Parteien losgelöst, ob sie Regierung oder Opposition sind, Zugriffe auf die Ausschüsse. Das geht nach Größe. Erst greift die SPD zu, dann die CDU. Und als wir dran kamen, hat die FDP als erstes nach dem Verteidigungsausschuss gegriffen. Natürlich schon im Kopf habend, wer könnte dann diesen Ausschuss leiten? Weil das machen sie ja nicht so, wenn sie nicht das Personal dazu haben. Und so bin ich, habe ich diese Funktion übernommen, aber habe schon 4 Jahre hart in diesem Thema gearbeitet. Und weil sie es sagten, wir haben auch durch Dienste, auch durch viel Information diesen Krieg leider auf uns zukommen sehen, der ja nicht der erste ist. 2014 hat Russland bereits den Donbass, die Ostukraine angegriffen, war dort auch militärisch 4 Jahre beziehungsweise länger seit 2014 bis 2022, also schon 8 Jahre im Krieg, über 15.000 Menschen übrigens seinerzeit schon ums Leben gekommen, nicht nur Soldaten, 2/3 Zivilisten und die Krim annektiert. Und dieser erneute Angriff, der geschah dann in der Tat, da war ich 2 Monate Vorsitzende. Und dadurch bekam der Verteidigungsausschuss, wurde ins Rampenlicht geschoben. Dieser Ausschuss ist ein Pflichtausschuss von der Verfassung. Wir sind dort 38 Mitglieder und dann ist dort viel Militär, aber auch Zivilverwaltung, Auswärtiges und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Plötzlich war dieser Ausschuss im Rampenlicht, weil wir darüber entscheiden, wie ist die Bundeswehr ausgerüstet, welche Waffen könnte man liefern, wobei, jetzt wird's kompliziert, die eigentliche Erlaubnis des Ausfuhrs von Waffen entscheidet wiederum das Wirtschaftsministerium, also Herr Habeck und seine Mitarbeiter. Das hat was damit zu tun, dass es Ausfuhrkontrollen gibt. Und aber wenn Sie über Krieg und Frieden reden, über Soldaten, Soldatinnen, dann ist das bei uns. Und deswegen war plötzlich der Scheinwerfer auf diesen Ausschuss gerichtet. Und wenn Sie so wollen, natürlich Zufall, dass ich dann gerade den Vorsitz hatte und da auch sehr engagiert bin und war und auch immer sein werde. Ja.
Sie sagten gerade, Sie haben den Krieg oder ich nenne es mal die Eskalation des schon laufenden Krieges kommen sehen. Ich habe jetzt in den letzten, 15 Monaten mit unterschiedlichen Politikern und Politikerinnen gesprochen. Alle hatten, glaube ich, irgendwie schon auch Ende 2021 kein ganz gutes Gefühl. Aber es gab so Situationen, der Roderich Kiesewetter hat zum Beispiel gesagt, er hat das irgendwie kommen sehen aus militärtaktischen Gründen heraus. Die Luise Amtsberg hat irgendwie auch bei uns im Podcast gesagt, Mensch, sie hat irgendwie ist da morgens aufgewacht und eine Welt ist zusammengebrochen, bis hin, dass Tränen geflossen sind. Wie haben Sie das erlebt, die Situation, und wie haben Sie die Nachricht bekommen?
Ja, also wie gesagt, da bahnte sich was an über ein Jahr. Man muss wissen, dass im Frühjahr, also auch jetzt wieder, die Russen ihre Rekruten zusammenrufen, die Wehrdienst leisten. Das ist in Russland ein Jahr. Und dadurch kommen die sogenannten Frühjahrsübungen, die immer sehr groß angelegt sind. In der Regel wird Russland lädt die NATO ein. Wenn die NATO übt, wird Russland eingeladen zum Beobachten. Das macht man, damit es keine Missverständnisse gibt bei Übungen. Dieses Jahr des russischen Aufmarsches geschah ohne Billigung, dass die NATO zuschaut. Jetzt kann man heute sehr viel aufklären. Dann wurden auch mal Soldaten ausgetauscht, das konnte man alles sehen, aber es wurde eben immer martialischer. Wie habe ich das erlebt? Ich war ein paar Tage vorher, vielleicht erinnern Sie sich, dass Wladimir Putin diese sogenannten Statthalter der ostukrainischen, in seinen Worten, russischen Raum eingeladen hat in den Kreml, um dort sozusagen zu feiern, so jetzt ist der Donbass unsers. Und da war ich gerade im Zug gesessen mit meinen Kollegen, mit Mitarbeitern. Und als ich das hörte, habe ich gesagt, das ist eine Kriegserklärung. Das war so offensichtlich. Das war am 21. Februar. Und daraufhin habe ich als Vorsitzende des Ausschusses den Verteidigungsausschuss eingeladen, als einer Sondersitzung, weil ich sagte, wir müssen sprechen. Da tut sich gerade was ganz gewaltig. Zumal es am Ende nach den Olympischen Spielen war. Putin war in China, kam zurück, die Olympischen Spiele endeten. Und dann passierte das. Das ist deswegen relevant, weil in der Antike schon während der Spiele kein Krieg geführt wird. Und dass er gewartet hat, bis die Spiele in Peking vorbei sind und die Paralympics noch nicht begonnen haben, war alarmierend. Ich weiß, dass noch ein Kollege sagt, ich soll nicht so reden mit Kriegsbefürchtungen. Ich hatte leider recht behalten, muss ich sagen. So, und daran haben wir am 24. Februar hatte ich für 13 Uhr diesen Ausschuss geladen. Und ich bin am 23. abends angereist nach Berlin. Wie viele meiner Kollegen, es war sitzungsfreie Woche. Und ich werde morgens wach und hörte und sah auf meiner App, Russland hätte angegriffen. Und wenige Stunden später haben wir uns hier getroffen. Und natürlich waren alle schockiert. Insofern waren wir, wenn Sie so wollen, aus Versehen, haben wir an dem Tag diesen Ausschuss gehabt. Und damit begann dieses Drama, was ja seitdem ununterbrochen läuft. Und auch wenn man der eine oder andere heute nicht mehr darüber redet, es ist immer noch dramatisch, es sterben immer noch hunderte Menschen. Es sind inzwischen 20.000 Kinder verschwunden. Es ist alles Bestialische und das ununterbrochen.
Ich habe im Nachgang zu dieser zu diesen Ereignissen oder während der Ereignisse, die dann ja über Monate schon laufen, mit unterschiedlichen Politikerinnen und Politikern gesprochen. Und insbesondere das Thema Waffenlieferung ist ja heiß diskutiert worden. Anton Hofreiter sehr pro, meinetwegen Dietmar Bartsch sehr kontra. Wie lange haben Sie gebraucht, um eine Position zu finden zum Handeln im Zusammenhang mit diesem russischen Angriff auf die Ukraine?
Also mit diesem russischen Angriff sofort und umgehend. Ich erinnere mich, wir haben Diskussionen geführt in der Öffentlichkeit über Offensiv- und Defensivwaffen, was schon skurriler und blöder gar nicht sein konnte, weil Sie können auch eine Gabel nehmen und essen damit Spaghetti, das ist defensiv. Sie können sie aber auch nehmen und stechen mich damit ab, das ist dann eher offensiv. Das heißt, jede Waffe kann so oder so eingesetzt werden, weil es einfach eine Waffe ist. Ich fand diese Diskussion an der Realität vorbei, es hat mich auch verbittert und verärgert, weil ich gesagt habe, da wird ein unschuldiges Volk angegriffen und die müssen sich erwehren. Ich räume ein, das gehört dazu, dass ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher schon die Diskussion hochfuhr, ob wir die Ukraine unterstützen können. Und auch da habe ich gesagt, Leute, Achtung an der Bahnsteigkante, weil ich mir das gar nicht vorstellen könnte, zumal es die Regel war, dass wir in Krisengebiete keine Waffen schicken. Aber in diesem Moment, wo meine Kolleginnen und Kollegen und ich so nah dran waren an dem Thema, war mir persönlich klar, es muss sofort gehandelt werden. Wir müssen uns sortieren, was können wir tun, was kann die NATO tun, zu was ist die Industrie überhaupt in der Lage und was braucht die Ukraine. Und insofern war ich vom ersten Tag an, war mir klar, das ist jetzt der Moment, wo wir anpacken müssen.
Das bringt mich zu zwei Fragen. Das erste ist, wie viel Einfluss haben Sie dann als Ausschussvorsitzende, um tatsächlich ins Machen zu kommen sozusagen, also tatsächlich zu handeln? Das ist das eine. Und die andere Frage ist, ja auch öffentlich wahrnehmbar, gab es durchaus Gespräche innerhalb der Regierungskoalition mit zum Teil auseinandergehenden Ansichten. Wie häufig hätten Sie Herrn Scholz oder Herrn Mütze nicht beim Schlawittchen packen können und durchschütteln und sagen, so Freunde, jetzt lass mal machen?
Oft. Also die Situation war so, ich meine, dass es darüber diskutiert wird in einer Regierung. In jeder anderen Konstellation, schwarz-gelb, schwarz-grün, rot-gelb, gepunktet, hätte es diese Diskussion gegeben. Weil man muss sich im Klaren darüber sein, dass auch eine Bundesregierung in so einer harten Situation, die in dieser Konstellation das erste Mal noch 1945 war, also da lebte ich auch nicht als diese Situation. Das heißt, wir waren mit etwas konfrontiert und da muss eine Regierung auch diskutieren. Deswegen, weil es immer hieß, ich bin die Opposition in der Regierung, das ist natürlich Quatsch. Mir ging es zu langsam, mir waren die Bedenkenträger zu laut, räume ich unumwunden ein. Und ja, wir haben hart diskutiert. Und was mich geärgert hat, war im Grunde genommen, ich sag jetzt wahr, weil das jetzt anders läuft, dass immer versucht wurde, Gründe zu finden, warum man etwas nicht kann. Ich mag das gar nicht. Ich mag das übrigens auch in meinem privaten Leben nicht, auch in meinem Büro nicht. Wenn man, ich finde, geht nicht, geht, also gibt's nicht, sondern man muss sagen, was geht und nicht, was nicht geht, weil was nicht geht. Und in diesem Fall hat mich das sehr, sehr geärgert, dass das sehr defensiv eben abgelaufen ist. Ja, und die Diskussion ging auch so weit, dass eben im Kanzleramt eine Gruppe zusammensaß. Ich hätte mir von Anfang an gern gewünscht, dass da ein neutraler, wenn Sie so wollen, Organisator ist, wo erstens die Ukraine sitzt und sagt, wir brauchen das und das, wo die Bundeswehr ist, die sagt, wir können das und das liefern oder können nicht liefern, wo die Industrie ist und sagt, können wir. Also sozusagen ein abgestimmtes Gespräch. Und das fand meiner Meinung nach nicht statt, sondern da saß in der Tat die Bundeswehr, aber die eher sagte, wir können gar nichts liefern, brauchen wir selber. Und ich habe immer gesagt, und wenn ich von ich rede, auch meine Kollegen und Kolleginnen aus meiner Fraktion, ich kann nicht für den ganzen Ausschuss sprechen, natürlich nicht, haben gesagt, dieser Krieg berührt uns unmittelbar und wir müssen eine Antwort finden. Und insofern waren das heftige Diskussionen, aber heftige Situationen erfordern das auch. Und letztlich gehören wir jetzt nach den Vereinigten Staaten zu dem Land zu Recht, was mit Abstand Nebenwirtschaft und humanitärer Hilfe, das muss man immer wieder sagen, die läuft schon seit 2014, eben auch militärisches Gerät schickt, nicht nur Waffen, davon redet man natürlich, sondern auch, ja, also kann man übrigens alles, gibt es eine Website auf dem Ministeriumseite, wo man das nachlesen kann, warme Kleidung, warme Schuhe und so weiter, Helme, Schutzwesten, dass wir mit Abstand das Land sind in Europa, was mit Abstand am meisten tut. Ja.
Können Sie, was halt für unsere Hörerinnen und Hörer immer spannend ist, zu verstehen, wie funktioniert Politik an der Stelle? Also,
weil Sie mich gerade gefragt haben, ja.
Wie haben Sie als Ausschussvorsitzende sozusagen dafür gesorgt, dass der Ausschuss nicht ein zahnloser Tiger ist, sondern dass tatsächlich Themen, dass man ins Machen kam oder zumindest Entscheidungen, man hätte ja auch negative Entscheidungen treffen können, aber dass zumindest Entscheidungen getroffen wurden, wie funktioniert das?
Ja, also da gibt es im Grunde genommen keine Blaupause. Erstmal haben wir festgestellt, dass die Grünen, was das betrifft, dieselbe Anschauung hatten wie wir. Räumlich ein, waren wir alle doch überrascht. Die CDU, CSU sah das auch so. Das größere Problem waren die Sozialdemokraten, übrigens nicht alle. Also die Verteidigungspolitiker haben das deutlich anders gesehen als der ein oder andere innerhalb der Fraktion. Sie nannten gerade Herrn Hützenich zum Beispiel, gab auch andere. Und dann beginnt erstmal die Diskussion in der Regierung und dann natürlich eine öffentliche Diskussion. Journalistinnen, Journalisten, die fragen und dann bekommt das eine Dynamik. Und ich bin halt sehr präsent gewesen in dem Moment und habe auch meine Meinung vertreten. Ob dadurch der Druck gewachsen ist, wissen Sie, das kann ich auch nicht sagen. Aber Politik ist immer ein Ringen um Lösungen, sich durchzusetzen. Dazu brauchen Sie aber immer Mitstreiter. Es ist nicht so, die Frau Strack-Zimmermann stellt sich hin und dann springt hier jeder, sondern das war natürlich auch eine Dynamik. Und ich bin mit Anton Hofreiter, Kollege der Grünen, Vorsitzender des Europaausschusses, und Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses SPD. Wir drei waren die ersten Abgeordneten, die ersten, die überhaupt in die Ukraine gereist sind am 12. April letzten Jahres. Dadurch haben wir natürlich auch ein Zeichen gesetzt. Und es gab Kollegen bei der Sozialdemokratie, die fanden das unmöglich, nach dem Motto, was macht ihr da? Und ihr seid ja dann emotional völlig benommen. Auch diese Diskussion haben wir geführt. Also eigentlich, wenn ich meine, das ist gerade mal ein Jahr her, sowas von Banane zwischendurch, dass ich immer noch überrascht bin.
Das heißt also, vielleicht erster Punkt, dass wenn Sie was sagen und nicht gesprungen wird, ich habe schon den Eindruck hier, dass auch gemacht wird.
Aber das wäre zu einfach. Ich bemühe mich natürlich, Dinge durchzusetzen. Wenn Sie in die Politik gehen, das ist vielleicht auch wichtig, dann sagen oft Leute, ja, die jetzt speziell, die will ja nur an die Macht. Ja, weil wer nicht an der Macht ist, kann auch nichts machen. Und ich bin natürlich in die Politik gegangen, um etwas zu verändern und nicht um in der Opposition Däumchen zu drehen. Also nach der Macht zu greifen, klingt schrecklich, ist aber in sich völlig schlüssig. Und dann brauchen Sie Verbündete, dann brauchen Sie auch einen langen Atem.
Kann man sagen, dass der Titel Ausschussvorsitzende des Verteidigungsausschusses Ihnen geholfen hat, sozusagen über Bande, zum Beispiel mit den Medien, besser zu spielen, also bei Markus Lanz zu sitzen, also plus natürlich auch Ihre, wie die wir vorhin gesprochen haben, die Art, dass Sie natürlich auch ganz gut Ihre Themen voranbringen können, dass sie kommunikativ in der Lage sind, die Sachen auch richtig zu platzieren. Also der Land sucht sich ja auch nicht Leute aus, die sich hinsetzen da und schweigen, sondern die gucken ja auch so ein bisschen, wer funktioniert und wer funktioniert nicht. Sie funktionieren da, sie haben diese Einladungen bekommen, weil sie so reden, wie sie reden, weil sie so handeln, wie sie handeln, hat natürlich auch es mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass sie in der Ukraine waren. Also wenn der Kollege Roth von der SPD alleine gefahren wäre, das wäre wahrscheinlich nicht so großartig.
Ja, es war, diese Reise in die Ukraine war deswegen auffällig, weil der Zufall wollte ist, dass gerade die Ampel diese drei außenpolitischen Ausschüsse vorsaßen. Das war reiner Zufall in dem Moment. Das war das eine. Das zweite ist natürlich, ist die mediale Aufmerksamkeit immer eine Mischung der Persönlichkeit. Kann die reden, will die reden, was hat die für einen Unterhaltungswert? Weil auch Sie wollen ja keinen interviewen jetzt, der nicht redet. Das wäre jetzt gerade beim Podcast eher doof. Klar, man hat eine Funktion und aus der Funktion heraus wirkt man. Also wenn Sie gar keine Funktion haben, dann hilft das wenig. also es ist, ich glaube, es macht die Mischung, weil ich habe ja viele, viele Vorgängerinnen und Vorgänger in dieser Aufgabe, die ich jetzt mache, und die hatten andere Situationen und sind aber auch andere Typen. Also wir sprachen vorhin vom eher zurückhaltenden und eher geräuschvoll. Also ich würde mal sagen, es ist eine Gesamtgeschichte.
Ja.
Die kann man sich auch nicht ausdenken. Das sind wirklich alles Zufälle.
Ja, wenn es jetzt halt nicht um dieses schlimme Thema Krieg gehen würde, ja, also wenn Sie jetzt das Gleiche irgendwie in der Digitalisierung, die gleiche Story hätten und Deutschland in der Digitalisierung voranbringen würden, dann würde man sie wahrscheinlich endlos feiern und das, dann könnte man es wahrscheinlich richtig genießen. Jetzt haben Sie aber so ein, ich sag mal, so ein richtiges Scheißthema am Hals. Ich habe gelernt, also dieses Thema wird ja auch in der Öffentlichkeit sehr unterschiedlich gesehen, es polarisiert sehr, wie ja, gehen wir ja, damit um? Ja, irgendwie so eine Sarah Wagenknecht kriegt irgendwie hunderttausende Unterschriften irgendwie unter ihr, was sie da veröffentlicht hat, so nach dem Motto, wir müssen jetzt verhandeln und nicht Kriegsgerät liefern und so. Da kriegen sie ja auch viel Gegenwind, insbesondere kommunikativ. Ich habe jetzt in einem anderen Podcast gelernt, dass wenn sie als Kriegstreiberin beschimpft werden, dass sie das jetzt persönlich nicht so tangiert. Ich glaube, da gehört schon mal eine ganze Menge dazu. Mich persönlich würde das wahrscheinlich sogar auch treffen, so eine Bezeichnung. Aber was ja in dem Zusammenhang wahrscheinlich noch viel schwerer wiegt, ist nicht, wie man bezeichnet, sondern man hat mit dem Thema zu tun und man hat bestimmt darüber, dass Waffen geliefert werden. Mit diesen Waffen sterben natürlich auch Menschen. Klar. Und selbst wenn man sagt, klar, wenn die Ukraine den Leopard 2 verwendet, dann sterben Russen, die ja angegriffen haben. Am Ende des Tages haben die ja auch Mütter, die dann irgendwie trauern. Sind das Themen, die Sie tendenziell eher mehr auch belasten oder zum Nachdenken bringen, als dieses, wenn da draußen jemand mal Kriegstreiber ruft?
Also, wie man mich bezeichnet, ist mir sowas von wurscht. Und Kriegstreiberin ist ja niedlich. Das ist so ein Wort, ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat, das gab es schon vor 50 Jahren, das Wort als Kriegstreiber. Also das interessiert mich gar nicht. Es gibt andere Worte, die an mich herangetragen werden, ich sage das jetzt mal so höflich, im Netz, die sind beinhart und die Leute zeige ich alle an. Die kriegen Post von der Staatsanwaltschaft und zwar haben die dann richtig Freude mit mir. Aber mal losgelöst, ich lasse das nicht an mich herankommen, weil wer in der Politik ist, in einer modernen Welt der sozialen Netzwerke, wird das auch nicht aufhalten können. Schauen Sie, es kursierte ein Video, wo ein russischer Soldat einem ukrainischen Soldat den Kopf abgeschnitten hat. Und das wurde auch verifiziert. Und dann schreiben Leute darunter, ja, selber schuld und sowas. Wissen Sie, was soll ich da sagen? Wie sind die eigentlich drauf? Also, das berührt mich nicht. Das Thema selber berührt mich natürlich schon. Und jeder, der sich damit beschäftigt, weil es um Leben und Tod geht, es wäre ja schrecklich, wenn uns es nicht berühren würde. Aber gerade weil es uns berührt, ist es eben so kolossal wichtig, die Geschichte richtig einzuordnen. Weil ja immer mal wieder versucht wurde, übrigens auch von Leuten, wo ich es nicht erwartet hätte, denen ich auch mehr Differenzierung angenommen hätte, dass sie differenzieren, nach dem Motto, ja, Russland, die NATO ist ja auch immer näher an Russland rangerutscht. Die müssen ja auch sich wehren. Das heißt, da wurde, ich sag das mal ganz deutlich, der ganze Scheiß, der ganze Narrativ von Wladimir Putin wurde von Leuten in Deutschland aufgegriffen und dessen Geschichte erzählt. Und das geht gar nicht. Die Ukraine ist völkerrechtswidrig angegriffen worden, hat die Integrität der Grenzen, so wie wir sie auch haben, das ist Völkerrecht. Und wurden angegriffen, barbarisch, martialisch. Und wenn ich Ihnen sage, dass jeden Tag Hunderte von Frauen vergewaltigt werden, wie gesagt, Kinder verschleppt, Gefangenen geknechtet, Folterkeller gefunden, sogar Folterkeller, wo man Kinder gefoltert hat. Ich kann Ihnen viele unvorstellbar grausame Dinge nennen. Dann ist es unsere verdammte Pflicht, der Ukraine zu helfen, sich in diesem Kampf zu erwehren. Und wenn mir Leute sagen, Friedensgespräche, ja, verstehe ich, dazu braucht man aber zwei. Wladimir Putin will die nicht. Bis heute sagt er, er will die ganze Ukraine kaputt machen. Und man kann in möglicherweise irgendwann in Gespräche nur gehen, sofern Russland das überhaupt wollte, aus der Stärke heraus. Und deswegen bin ich da, wie gesagt, mit Emotionen natürlich dabei, aber auch so nüchtern, dass ich mir sage, wenn ein solches Vorgehen Erfolg hat, ein Land überfällt wieder ein anderes. Die UN ist übrigens nach dem Krieg gegründet worden, damit das nicht mehr passiert. Dann Gnade uns Gott. Dann geht das nämlich weiter mit Georgien, mit Moldawien und irgendwann auch mit dem Baltikum. Putin sagt, das Baltikum gehöre zu ihm. Also, ich könnte Ihnen viel sagen. Sie merken, ich fahre dann hoch. Ich lasse nicht zu, dass das Opfer zum Täter stilisiert wird oder nach dem Motto, selber schuld.
Ja, Sie haben gerade gesagt, da gab es Leute in Deutschland, denen Sie zugetraut hätten, dass Sie dann einen anderen Blick auf das Thema haben. Meinen Sie damit so eine Sarah Wagenknecht?
Naja, Sarah Wagenknecht ist eine intelligente Frau, ist ja gar keine Frage. Die hat ein Weltbild. Kurz vor dem Angriff übrigens war ich übrigens bei Lanz mit Sarah Wagenknecht. Und da hatte sie noch gesagt, warum soll Russland angreifen? Größte Land der Welt, kann sich alles im Fernsehen angucken. Warum? Ist doch Unsinn. Und als wir schon sehr sagten, Achtung an der Bahnsteigkante, dann hat Russland angegriffen, dann hat sie irgendeine andere Geschichte erzählt. Sie hat jetzt eine Demo organisiert, das ist erlaubt, wir sind in einem freien Land, hier kann jeder demonstrieren. Für Frieden hat sie demonstriert, da waren auch andere Persönlichkeiten dabei, Oskar Lafontaine, ihr Ehemann, und Alice Schwarzer, eine Frauenrechtlerin, die nun Welt oder zumindest Deutschland bekannt ist und die kein Wort über die vergewaltigten Ukrainerinnen auch nur anhebt zu sagen. So, die demonstrieren für den Frieden und nicht eine ukrainische Fahne weht auf der Demo. Russische Fahnen, Friedensfahnen, das heißt, das ist politisch. Das ist, ich meinte, Menschen, die durchschnittlich politisch interessiert sind, die Nachrichten schauen, Zeitungen lesen, und die eben plötzlich anfingen zu sagen, naja, Russland wird schon seine Gründe haben. Und ich kann Ihnen das historisch alles belegen, dass das alles nicht stimmt, dass Putin selbst zugestanden hat 1997 in der Russland-NATO-Akte, dass jedes Land nach Ende des Kalten Krieges sein Bündnis selber sucht.
Ja.
Damit sind diese Länder, wie die baltischen Staaten, freiwillig und Polen, und Tschechien und Slowakei Mitglied der NATO geworden.
Ja, im Prinzip interpretiere ich das, oder es ist ja so, Sarah Wagenknecht hat eine politische Agenda sozusagen.
Eine totale. Sie hat ja auch in einer Talkshow gesagt, bei Hart aber fair, ja, Kriegsverbrechen kommen eben vor im Krieg. Ich finde, das ist schon eine interessante Maßgabe, so nach dem Motto, shit happens und das gehört halt dazu. Und da fällt mir wenig ein dazu.
Habe ich nicht gehört, aber würde mir auch wenig einfallen, muss ich an der Stelle mal sagen. Jetzt, wenn wir haben ja leider nicht so ganz viel Zeit heute, deshalb muss ich schnell noch drei Sachen unterbringen. Das erste ist, Sie versprechen mir, wir machen dann, wenn Sie für Europa kandidieren, dann machen wir noch mal eine Runde zu Europa. so on air. Sie hat nur genickt gerade und nicht.
Nein, weil wie gesagt, das entscheidet die Partei, aber ich kann Ihnen einen Satz zu Europa sagen, losgelöst, ob ich da mit Europa was zu tun habe oder nicht. Das ganze Thema Demokratie, in Freiheit leben, dass wir beide uns unterhalten können, auch Dinge sagen können, ohne dass hier einer in die Tür kommt und uns wegschießt oder sagt ab ins Gefängnis. Das, was gerade alles in Russland jeden Tag passiert, für die wenigen, die den Mut haben, logischerweise auf die Straße zu gehen und sich zu wehren. Wir werden, die ganze Frage wird in Zukunft junge Menschen in der Lage sein, in Freiheit zu leben. Ich bin 65, ich habe das ganz Große losgezogen. Ich bin 13 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren, hatte damit nichts mehr zu tun. Ich habe ein Leben lang bis zu meinem 64. Geburtstag in Frieden und Freiheit gelebt. Und ich möchte das für meine Kinder, ich möchte es für meine Enkelkinder. Und es ist eben nicht selbstverständlich. Und deswegen werden wir dieses Thema nur gesamteuropäisch lösen können.
Und Europa ist in dem Zusammenhang ein gutes Stichwort, weil wenn Sie, egal ob in Funktion oder auch nicht, als Europäerin auf China und Taiwan schauen und sehen, was in Russland in der Ukraine passiert. Und ich sag mal so, es gibt zumindest viele ernstzunehmende Stimmen, die sagen, es ist nicht unwahrscheinlich, dass China versuchen wird, Taiwan zu wieder einzugliedern, um es mal so zu sagen.
Anzugreifen.
Wie denken Sie darüber? Also wie groß sehen Sie die Gefahr? Ist das ein Thema, über das Sie jetzt schon intensiv nachdenken?
Ja, natürlich reden wir darüber. Ich war im Januar mit einer kleineren Delegation, war ich in Taiwan. Die Menschen in Taiwan sind hoch alarmiert. Die chinesische Flotte, und da geht es ja um sehr viel. Das ist die Straße von Taiwan zwischen dem Festland China und Taiwan. Diese Straße von Taiwan ist öffentliches Gewässer. Das bedeutet, dass dort jeder durchfahren kann, der will. Und das ist auch von hoher Relevanz, weil das die größte, dichteste, die Wasserstraße ist an der schmalsten Stelle nur 140 Kilometer breit, wo die kompletten Lieferketten der Welt durchlaufen, also die meisten Containerschiffe. Und China deklariert das als das eigene Gewässer. Das ist etwas, was völkerrechtlich unzulässig ist. Die Frage Taiwan ist deswegen besorgniserregend, weil selbst wenn man sagt, es ist ein Teil von China, diese Ein-China-Politik, die bestreitet nicht mal jemand. Aber es gibt das Thema Ein-China, zwei Systeme. Und China hat gezeigt, dass in Hongkong, das, was sie seinerzeit 1997 der Kronkolonie zugestanden haben, also Hongkong kommt zurück, nach 100 Jahren von Großbritannien zurück nach China, bleibt aber ein anderes System, Demokratie. Das haben die Chinesen kaputt gemacht und deswegen hat Taiwan zu Recht Sorge, dass ihnen das auch blüht, denn Taiwan ist das einzige chinesische Territorium, was demokratisch ist. Und das macht uns natürlich schon besorgniserregend, weil der Indo-Pazifik ein Raum ist, der von uns von großer Bedeutung ist und die Staaten, die dort berührt sind, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, sind auch alarmiert. Philippinen, die immer wieder Stress mit den Chinesen haben. Also wissen Sie, alles hängt mit allem zusammen. Und wenn Russland völkerrechtswidrig angreift, dann hat China genau hingeguckt, wie reagiert Europa. Jetzt sieht China, wow, sie haben zwar oft Diskussionen, die 27 EU-Staaten, aber an der Stelle stehen sie zusammen. China hat geguckt, wie reagiert die NATO? 30 Staaten, jetzt wächst die NATO um Schweden und Finnland. Finnland ist gerade dazugekommen, Schweden wird wahrscheinlich bald folgen. Das heißt, diese Einheit und diese Wehrfähigkeit wird von China beobachtet und wir beobachten China und wir haben einen starken Handel mit China und wenn sie in Taiwan sind, erwartet keiner, dass man bei einem möglichen Angriff da militärisch zur Seite steht als Deutsche. Was die erwarten ist, dass wir mal reflektieren, mit wem betreiben wir eigentlich Handel? Und das heißt nicht, dass hier der Handel mit China ausgesetzt wird, aber dass man sich mal fragt, müssen wir eigentlich so viel Handel betreiben? Schauen Sie, 40% der Autoindustrie VW wird in China generiert, der Gewinn. 50% von BMW in China. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja eine Nachfrage, wenn die Chinesen die Autos kaufen wollen. Aber die Frage wird sein, wann fluten uns eben chinesische Autos, kleine Elektrofahrzeuge? Also wann wird unser Know-how dort abgeschöpft, um uns sozusagen? Also ich weiß, es ist sehr komplex, aber worum es geht, ist Schluss mit der Naivität. Es gibt Despoten auf dieser Erde, die betreiben mit uns Handel, um uns am anderen Ende aufzufuttern. Und deswegen Handel ja, genau schauen mit wem. Und das wird unsere Aufgabe sein, dass diese Naivität, dieses wir betreiben Handel und dadurch sind wir Freunde, dass das einfach klar sein muss, dass das so nicht stimmt, wie wir ja jetzt sehen.
Sehen Sie es da als eine Ihrer Aufgaben, sowohl in der deutschen Öffentlichkeit als auch in der deutschen Wirtschaft, da hier und da den mahnenden Zeigefinger zu heben und sozusagen zu sensibilisieren?
Naja, es ist ja schon wichtig, dass wir beide darüber sprechen. Und der Kanzler hat von Zeitenwende gesprochen, das trifft es auf den Punkt. Zeitenwende ist nicht nur militärisch abschreckend zu wirken, dass jeder weiß, wer Deutschland, die EU oder die NATO angreift, dass er ein Problem damit hat, also dass der Angriff sich nicht lohnt. Zeitenwende bedeutet auch, dass wir in Zukunft uns überlegen müssen, mit wem betreiben wir Handel. Und damit will ich nicht hinaus, dass wir das nur mit den berühmten lupenreinen Demokratien machen, weil davon gibt es nicht mehr so viel. Aber dass wir das mal hinterfragen und nicht so tun. Ich meine, BASF, unglaublich toller Konzern, hat gerade 10 Milliarden investiert in China. Ich meine, da frage ich mich, okay, was heißt das eigentlich für uns? Abhängigkeiten, in die wir geraten. Und Abhängigkeiten haben wir doch in Russland gesehen. 60% des Gases aus Russland, Kohle aus Russland, Öl aus Russland. Und jetzt versuchen wir mit allen Methoden Energie zu erzeugen, um unabhängig zu werden. Und ich finde, man muss das erklären. Man muss nicht immer einer Meinung sein. Also ich bin weit davon entfernt und ich höre auch zu, wenn andere was sagen und reflektiere schon. Es ist ja nicht alles Unsinn, was kommt. Aber ich finde, wir müssen diese Diskussion führen und wenn Sie mir das noch erlauben, zu sagen, die größte Gefahr, die ich sehe, und darauf spekuliert auch Putin, dass irgendwann die Wahrnehmung Ukraine-Krieg, dass das abschlafft. Weil natürlich Menschen, habe ich Verständnis für, nicht jeden Tag Ukraine, wieder diese schrecklichen Bilder, dass man, das macht jeder, dass man irgendwann auch um sein eigenes Leben zu leben und nicht völlig aus dem Gleichgewicht zu kommen, sich nicht ununterbrochen damit beschäftigt. Aber unsere Aufgabe ist es, das zu tun, weil wenn wir es nicht tun, wird Putin ja ersetzt darauf, dass wir einfach in unserer in unserem Leben zu satt sind, um der Gefahr die Gefahr wahrzunehmen.
Lassen Sie mich zum Abschluss noch zwei kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antwort. Erste Frage mit Einleitung sozusagen. Die Eva Christiansen, ehemalige Medienberaterin von Angela Merkel, hat hier im Podcast gesagt auf die Frage, was sie jungen Politikerinnen empfehlen würde, in Bezug auf das in der Öffentlichkeit sein. So in etwa, man müsse sich halt bewusst sein, dass man erstens hart angegriffen wird, dass Themen wie Frisur, Klamotten, Figur, was auch immer, ich zitiere frei jetzt, dass das Themen sein werden und dass man damit sehr, sehr bewusst umgehen muss und dass man im Zweifel halt auch sich ein Stück weit danach verhalten, also weniger Angriffsfläche bieten sollte. Was würden Sie jungen Kolleginnen?
Es ist interessant, dass sie das nur Kolleginnen sagt, weil in der Tat achten in der Regel die Frauen mehr drauf, während Männer manchmal in Talkshows sitzen, wo ich mich frage, ob da vorher der Spiegel irgendwie ausgeblendet worden ist, wo die Schuppen noch auf den Schultern liegen. Aber jetzt Spaß beiseite. Was würde ich sagen? Also erstmal würde ich jedem raten, authentisch zu sein, so wie man ist, so wie man lebt und sich nicht zu verkleiden. Verkleiden heißt, jetzt nicht plötzlich ein dunkles Kostüm anzuziehen, was man überhaupt nicht tragen will. Also man muss schon, ist ein Typ und da muss man einfach durch. Also, sorry, wir spielen ja hier nicht Fasching, wo man dann irgendwie ein Kostüm anzieht. Aber ich würde Ihnen etwas anderes sagen. Ich würde Ihnen sagen, es ist in der Politik, brauchen Sie gute Nerven. Sie sollten Angriffe nicht persönlich nehmen. Man ist in dem Moment in einer Funktion und ist nicht die Barbara Müller, die Freunde hat, Ehemann hat, Kinder hat, sondern man ist in dem Moment, repräsentiert man eine Partei, einen Job. Und das muss man trennen von der eigenen Seele.
Würden Sie auch jemandem abraten, jemand, der stottert, jemand, der stark übergewichtig ist, jemand, der, weiß ich nicht, eine Glatze hat oder auch?
Nö, das würde ich nicht. Das ist, wenn jemand stottert, dann ist es natürlich eine wirkliche Herausforderung, weil man braucht mehr Zeit und hat in dem Moment ein Handicap, was man überwinden kann. Ich kenne übrigens jemanden in der Politik, der das mit harter Arbeit überwunden hat. Aber ich finde, ob Glatze oder wie auch immer, wenn jemand eine Glatze hat, hat er eine Glatze. Also ich meine, es haben Millionen Menschen eine Glatze. Nein, das würde ich nicht. Ich glaube, das ist nicht eine Frage der Optik. Ich würde einfach demjenigen raten oder derjenigen authentisch zu sein, nicht so sensibel zu sein. Und einer jungen Frau würde ich immer sagen, wenn man mal so richtig eine Breitseite bekommt, dass man das nicht reduziert, ach, das hat der ja nur getan, weil ich eine Frau bin.
Ja.
Das Törichtste ist, sich als Opfer zu gerieren. Also, dass junge Frauen sagen, ach, nur weil ich eine Frau bin und der Kollege wird nie so angegriffen, stimmt nicht. Der redet nur nicht drüber. Der drückt das cool weg oder tut zumindest so. Der ist innerlich möglicherweise genauso getroffen. Also keine Opferhaltung. Wenn sich zwei Hunde begegnen, die sich nicht leiden können, können Sie das sehr schön sehen. Der eine steckt die Rute hoch und das Fell und der andere klemmt den Schwanz ein. Und in dem Moment, obwohl die sich noch nicht mal bekämpft haben, vielleicht noch nicht mal angebellt haben, ist klar, wer dieses Spiel gewonnen hat. Und deswegen Selbstbewusstsein, unempfindlich sein, aber Sie müssen eine Meinung haben. Ich meine, wenn Sie keine Meinung haben, es gibt auch Themen, die Sie mich jetzt vielleicht fragen würden, ob ich eine Meinung dazu hätte, wo ich Ihnen sagen würde, habe ich offen gestanden, keine, habe ich auch keine Ahnung von. Aber man muss eine Meinung haben, man muss dafür brennen und man darf nicht beim ersten Gegengeräusch sich in die Büsche schlagen.
Ja.
Und wenn man das nicht erträgt, dann, ich meine, machen wir uns nichts vor, in journalistischen Redaktionen, in Unternehmen, an der Uni, bei der Ausbildung. Sie haben immer, das geht im Kindergarten los, sie haben immer irgendeinen blöden Heini, der vor ihnen steht und ihnen auf die Nuss geht. Damit muss man ja auch umgehen.
Muss man durch.
Und sozusagen. Politik ist halt, je bekannter sie werden, je rauer wird der Wind.
Okay, letzte Frage. Ich habe gelernt, ich habe zwei Podcasts angehört, auch vorher. Also wir waren auch schon in anderen Podcasts, was ich schon auch skandalös fand.
Aber ja, der Trend geht jetzt zum Dritt-Podcast, deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen.
Aber ich habe da rausgehört, die Kollegen Söder und Merz, da sind sie kein ganz großer Fan von.
Nee, so einfach ist das nicht. Die beiden Herren geben unheimlich was her, ein bisschen Spaß an ihnen zu haben.
Okay, das ist sehr gut. Thema Spaß. Wenn wir die beiden jetzt mal ausblenden, diese beiden Alpha-Tiere.
Also spielen ja auch beide eine Rolle, sind die Chefs ihrer jeweiligen CDU. Sie sind ja jetzt nicht irgendwer.
Das ist so.
Also das ist schon wichtig.
Nach oben und nach unten treten oder so an der.
Ja, das ist von hoher Relevanz. Auf Augenhöhe oder von unten nach oben. Aber ja. Nicht Leute, die sich nicht wehren können.
Ja, aber was mich eigentlich interessiert ist, vielleicht auch mit einer kurzen Begründung dazu, hier im Berliner Regierungsviertel, wen finden Sie richtig, richtig gut? Und wen finden Sie ansonsten, der Merz ist ja auch hier, aber den klammern wir jetzt mal aus und Söder ist ja auch in Bayern. Und wen finden Sie eigentlich so richtig kacke? Und was Sie dem vielleicht aber auch schon selber mal gesagt haben.
Ach, wen finde ich so richtig kacke? Das ist eigentlich schon zu viel der Emotionen. So richtig, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich kann relativ gut differenzieren, dass jemand mir politisch tierisch auf den Keks geht, inhaltlich. Der aber, nehmen Sie mal Gregor Gysi, der ist ja ein Schauspieler, wie er im Buche steht. Der hat eine sehr komisch in der, jetzt nicht komisch, dass er sie nicht alle hat, sondern eine Komik-Variante. Er ist so Berliner, so, er hat eine gute Sprache. Eigentlich hört man ihm gerne zu. Aber wenn Sie dann inhaltlich zuhören, dann stehen mir meine Haare zu Berge. Trotzdem, politisch bin ich weit von dem entfernt. Aber ich finde ihn deswegen nicht unsympathisch. Wissen Sie, was ich meine? Also das muss man trennen und das sollte man auch trennen. Und wer geht mir so richtig auf den Keks? Boah, das fällt mir jetzt genauso schwer wie wen finde ich super, super toll. Muss der jetzt noch aktiv sein oder darf der mal?
Wir erweitern das ein bisschen. War schon mal hier, ist aber noch nicht tot.
War schon mal hier und ist nicht tot. Wen ich sehr bewundere, ist Rita Süssmuth. Rita Süssmuth war CDU-Ministerin, war eine der ersten, die sich mit Gesundheit beschäftigt haben, mit dem Thema AIDS, CDU-Politikerin, 80er Jahre über AIDS zu sprechen. Das sind ja allen CDU-Mitgliedern, die sind ja alle tot umgefallen und so ein Schweinkram gibt's nicht. Da hat sich diese konservative Frau hingestellt und hatte mit eine Kampagne auf den Weg gebracht. Und sie war dann später Bundestagspräsidentin und da war sie in der eigenen Partei übrigens nicht immer wohl gelitten, aber wer ist das schon? War sie sehr, sehr tough und ihr verdanken wir übrigens, dass dieser Reichstag, dieser neue, der alte, der aber dann von Foster modernisiert wurde, diese wunderbare Kuppel hat. Denn es gab ein Ausschreiben, es sollte erst ohne Kuppel gebaut werden. Und diese Kuppel, die wir heute haben, diese markante, das hat Rita Süssmuth durchgesetzt. Also sie hat sich damit was Bleibendes gemacht. Ich schätze sie sehr, sie ist eine alte Dame, Mitte 80, ist noch wunderbar, kann man sich mit ihr unterhalten und die fasziniert mich, weil sie eine Frau ist, konservativ in einem Milieu und Umfeld Politik gemacht, wo ihr die Kerle das Schwarze unterm Nagel nicht gegönnt haben.
Schönes Schlusswort, Frau Strack-Zimmermann. Herzlichen Dank fürs Gespräch und
ich danke Ihnen.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht was Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.